Herzlich willkommen zur zweiten Mittwochsepisode des Doppelgänger Tech Talk Podcast. Ihr findet Herrn Glöckler in seiner Kemenate in Hamburg, mich im schönen Baden-Baden. Die Zugfahrt hierher war einigermaßen strapaziös. Es gab einen Streckenbrand auf der Strecke, weswegen der Zug umgeleitet wurde und ich dann statt 6 Stunden 7,5 Stunden unterwegs bin. Es ist 21 Uhr, ich habe noch nichts gegessen, dementsprechend Laune. Aber das ist die beste Garantie, die man haben kann, dass dieser Podcast auf jeden Fall in 50 Minuten vorbei ist.
Oh, und magst du noch kurz erklären, warum der Sound so schlecht ist?
Ich glaube, der Sound ist gar nicht so schlecht. Das ist ein hervorragender Bluetooth-Kopfhörer, der diesen Sound macht. Der Grund ist, dass ich in meinem kleinen, sehr kompakten Reisegepäck durchaus Platz für ein Mikrofon gefunden habe, sogar für einen Mikrofonständer, für einen Popschutz und dann das Kabel vergessen habe. Und jetzt darfst du aber deinen Profi-Trick erklären, was man machen kann in der Situation, wenn man ein findiger Podcast-Entwickler ist.
Ja, ich wäre zur Rezeption gegangen und hätte gefragt, ob sie einen Drucker und ein Druckerkabel haben und hätte dann das Druckerkabel genommen. Aber dafür
das
war jetzt keine Zeit.
Das ist erstaunlich laut, wir hatten nur auch dafür keine Zeit. Ja, leider. So, was hätte verhindern können, wie hätte ich trotz Streckenbrand trotzdem hier ankommen können in ausreichender Zeit?
Keine Ahnung, weniger Zeit, wenn du weniger Zeit auf Twitter verbracht hättest?
Wenn wir keine Trassen mehr bräuchten und alle mit Lilium-Jets rumfliegen, dann würde so ein Streckenbrand sogar für extra Auftrieb sorgen. Die heiße Luft müsste eigentlich, wenn ich mich nicht irre, müsste eigentlich für Auftrieb sorgen. Aber da müssen wir warten. Und 600 Kilometer, also es fliegt ja noch keine 5 Kilometer, 600 wird noch ein bisschen dauern. Was hat die Katze denn reingeschleift heute?
Kannst du mir erklären, warum die Amazon-Aktie jetzt abhebt?
Achso, bevor wir mit dem Thema anfangen, Vorwarnung, es gibt heute keine Politik, beziehungsweise wenn es, also so ein ganz kurzes sozusagen Resümee zur letzten Folge. Es gab ein paar Leute, die gesagt haben, nie wieder Politik, bitte, haltet euch da raus. Das war die deutliche Minderheit. Es gab sehr viele, die das ganz toll fanden. Trotzdem wollen wir niemandem damit über Gebühr auf die Nüsse gehen. Deswegen sollten wir solche Themen wieder haben, dann schieben wir vielleicht einfach ans Ende und dann hören die Leute es ja doch an, um sich aufzuregen. Aber sozusagen die ersten 5 Minuten sind erstmal Content. So. Und dann kommen 50 Minuten Politik. Genau.
Nee, wir wollten doch heute über Fußball sprechen, oder?
Genau, Fußball wurde sich auch von vielen gewünscht, dass wir da mehr unsere Expertenmeinung zum Besten geben wollen.
So, Andy Jassy ist jetzt CEO von Amazon. Jeff fliegt in ein paar Tagen kurz mal ins All. Amazon, die Aktie hebt ab. Was ist da los?
Der letzte Dienstag von Jeff Bezos war gestern, wie patriotisch am Feiertag. Nach 7 Jahren? Nee, viel länger. Quatsch, viel länger, 27 Jahren. Wie lange gibt es Amazon? Seit 98 oder so, ne? Oder 96? Weißt du das?
27 Jahre.
27 Jahre, sehr gut. Und die Aktie ist, 5,5% im Plus. Das ist für Amazon, also für so ein Dickschiff, eine Menge Holz. Aber ich glaube, die Nasdaq ist insgesamt... Das ist jetzt natürlich, also ich muss dazu sagen, ich bin vor 5 Minuten in das Hotelzimmer reingerauscht. Ich habe übrigens statt einem Schreibtisch habe ich so einen Schminktisch. Ich bin wie in so einem, muss mal gucken, ich zeig dir das mal hier. Guck mal, das ist so ein bisschen wie Puppenstube, wo ich sitze. Aber sehr schön hier. Genau, wie die Nasdaq steht, das ist irgendwie nicht zu erfahren hier. Das ist alles extra Risiko, was wir introducen.
Dann erklär mir doch mal in der Zwischenzeit, was Nancy Pelosi weiß, was wir noch nicht wissen.
Nancy Pelosi ist die beste Hedgefund-Managerin nach Bill Ackman und Michael Burry. Der Nasdaq ist tatsächlich nur 0,22% im Plus, steht hier. Und dann GAFA performt so krass aus, das ist ja brutal. Nancy Pelosi ist die Speakerin im US-Repräsentantenhaus oder Kongress-Repräsentantenhaus, oder?
Genau.
Das hast du recherchiert? Wow. Die ist eine relativ aktive Traderin und hat angemeldet vor ein paar Stunden, dass sie vor kurzer Zeit Calls, also Optionen oder Optionsscheine oder ich weiß nicht, ob es Call-Optionen oder Optionsscheine sind, auf Amazon, Apple, Alphabet, glaube ich, und Nvidia gekauft hat. Also so ein, und lustigerweise nicht auf Microsoft. Und das Spannende ist, also warum die Kurse der Cloud-Aktien heute hochgehen, also zumindest bei einem Google und einem Amazon kann man davon ausgehen, es gab ja mal diesen Jedi-Contract, also der Jedi-Kontrakt, das ist sagen der Cloud-Kontrakt oder der Cloud-Vertrag des Pentagons, das sind 10 Milliarden teurer oder der Wert dieser Zusammenarbeit mit der Regierung ist 10 Milliarden wert für den jeweiligen Cloud-Provider. Den hatte Microsoft gewonnen, Amazon hat dagegen geklagt, jetzt wird diese Ausschreibung neu ausgeschrieben und damit entsteht für die großen Cloud-Companies und das sind die Konkurrenten, direkten Konkurrenten müssten Google und Amazon sein, die Chance, diese 10 Milliarden Umsatz die wahrscheinlich eine 3 bis 5 Milliarden, vielleicht höher, Margin da drauf haben, weil das Cloud-Geschäft ja hochprofitabel ist, für sich zu vereinnahmen. Und das treibt eben einen Amazon um 5,5% hoch. Was, also für mich ist ein guter Tag. Ich gucke mal kurz. Ja, also würde ich das alles spenden, dann müsste ich das disclosen. Knapp.
Gut, und Nancy hat sich gedacht, es fällt nicht auf, ich kann das einfach machen.
Nee, die tradet relativ viel tatsächlich. Das ist eine richtige Trading-Oma. Also, und aber auch mit Optionsscheinen so Vollgas. Das hat sie schon mehrmals gemacht und hat einen sehr guten Tag. Also ich habe auch einen Amazon-Optionsschein, den habe ich damals gekauft, als ich mal, ich glaube im Podcast auch gesagt habe, ich bin mir 100% sicher oder sehr sicher, relativ sicher, dass extrem gute Ergebnisse kommen. Die kamen auch, aber dann hat Jeff Bezos den Rücktritt angekündigt und die Aktie ist seitdem einfach komplett flat geblieben.
Genau, das heißt, und ich könnte teilen, dass du da nicht die beste Laune hattest für einen
Tag. Ja, das stimmt. Genau. Und dieser Amazon Call war auch irgendwie 85-90% im Minus schon und der hat jetzt heute aber um 288,89% zugelegt. Das ist dann ganz ordentlich. Und auch hier die anderen, Square ist fast 5% hoch, Twitter 2,5%, Cloudflare 1,2%, Beyond Meat ist runter, sehr gut. Ist ein sehr gut, CrowdStrike plus 4%, das liegt so ein bisschen daran, dass wieder neue Hacks kommen, glaube ich. Sehr guter Tag für Cloud-Aktien. Du findest mich bei bester Laune. Sowieso, wäre ich aber auch so. Genau.
Wie liest man den Disclaimer vor in bester Laune?
Ganz schnell, wenn wir über Aktien reden, solltet ihr immer euer eigenes Research machen. Nicht handeln, traden, Aktien kaufen, verkaufen aufgrund des, oder andere Wertpapiere kaufen, verkaufen aufgrund des hier Gehörten. Wie gesagt, eine Research machen, es besteht immer das Risiko, alles zu verlieren. Gerade bei Optionsscheinen, das sollte man als unerfahrener Anleger sowieso nicht machen. Und ansonsten geben wir uns viel Mühe, aber wir können uns immer auch irren bei Dingen.
Und sag mal, redest du so schnell, weil du
jetzt
zwei Stunden in 45 Minuten reinkriegen möchtest?
So mein Beratungskunde hier in Baden-Baden ist eine russische Oligarchin, die ich beim Pelzkauf berate. Quatsch. ich habe einfach nur furchtbar, bin um 5:30 aufgestanden und habe noch nichts gegessen. So, das ist der Grund. Ach doch, ich hatte was Kleines im Mittag.
Was macht Andy jetzt die ersten 100 Tage? Irgendeine Überraschung?
Passt ja perfekt, ne? Der war ja der Chef von AWS, also des Cloud-Geschäftes. Mal überlegt, ob das ein strategisches Signal ist, dass ausgerechnet der eben dann CEO wird. Ich glaube, der wird viel weiter so machen schon. Also das ist, was ich erwarten würde. Aber vielleicht ist er ein bisschen besserer Diplomat als Jeff Bezos, könnte ich mir vorstellen, weil er einfach vielleicht den Menschen mit ein bisschen mehr Demut gegenübertritt. Und das könnte helfen, glaube ich, bei den Challenges, die Amazon jetzt vor sich hat. Und vielleicht ist es deswegen auch eine gute Entscheidung, den bisherigen CEO und Founder zu ersetzen. Ich glaube, der ist gut dafür gewappnet. Ja.
Und meinst du, Jeff kommt wieder zurück zu Twitter, nachdem er jetzt coronamäßig alles abgeliefert hat?
Coronamäßig alles abgeliefert hat?
Naja, was ganz interessant ist, Jeff Bezos ist am 28. Februar 2020, hat er aufgehört, irgendwas auf Twitter zu publizieren. Und das war genau zu dem Zeitpunkt, als die Dr. Lipkin eingeladen haben und irgendwie gefragt haben, hier, wie sieht das mit Corona aus, wie müssen wir uns darauf vorbereiten? Und die wussten das sozusagen früher als eigentlich die amerikanische Regierung. Und seit dem Punkt hat er auch auf Twitter nichts mehr gemacht.
Er hat bestimmt nur sein Passwort verloren.
oder die Agency irgendwie, sich mit der Agency, mit der PR-Agentur nicht mehr vertragen. Die machen jetzt nur noch
Insta. Vielleicht wollte er sich daran beteiligen und die haben nee gesagt. Da gab es News diese Woche. Das Wall Street Journal hat exklusiv berichtet unter dem Artikelnamen Amazon demands one more thing from some vendors, a piece of their company. Also zu Deutsch, in Verhandlungen mit Suppliern, mit Anbietern, Zulieferern, geht Amazon immer öfter Verträge ein, in denen sie sagen, wenn wir euch so viel Geschäft, also wir sind so groß und wenn wir euch so viel Geschäft verschaffen, dann möchten wir uns signifikant, in der Regel 10-20%, manchmal ein bisschen mehr, an eurer Firma beteiligen, weil wir wissen sozusagen, die Firma wird durch den Vertrag im Wert steigen und wir möchten auch davon profitieren. Also uns reichen nicht nur günstige Zahlungsbedingungen, sondern wir möchten, wenn sie an die Firma glauben, eben da auch investieren. Das haben sie mit 75 Private Companies gemacht. Wir hatten das mal beschrieben bei Plug Power. Da waren sie einer der Gabelstaplerabnehmer, die zusammen mit Walmart für einen Auftrag im Gesamtwert von 1 Milliarde, glaube ich, sogenannte Warrants, also Optionen, die Firma selber herausgibt, bekommen haben, die dann über 5 Milliarden wert geworden sind. Das heißt, sozusagen, sie haben die Gabelstapler umsonst bekommen und dafür noch rund 4 Milliarden obendrauf. Das ist ein ganz guter Vertrag. Und man geht davon aus, dass diese, also die Gesamtgröße dieser Verträge auch Milliarden umfasst. Und teilweise ist Amazon der größte Shareholder in den Firmen, wenn die sozusagen eine bisschen zersplitterte Shareholder-Basis haben. Und ja, kann man jetzt überlegen, wie fair das ist. Ich glaube, das ist immer dann, also natürlich wollen die sich einen gewissen Einfluss sichern über ihre Supply Chain. Ich glaube, das macht vielleicht auch Sinn, dass man da schaut, dass man eine gewisse Mitbestimmung hat in Zukunft, vielleicht ein Boardseat bekommt, das versuchen sie auch oft. Problematisch wird es, wenn es keine Alternativen gibt. Also wenn Amazon so groß ist, dass sie der einzige Abnehmer in dem Gesamtmarkt sind oder mehr als 20% des Gesamtmarktes hat und wenn dann der Zulieferer eigentlich kaum Verhandlungsmacht hat, dann wird das natürlich irgendwann kompliziert. Oder wenn Amazon das zum Beispiel nutzen würde, um anderen Konkurrenten die Zuliefer so ein Refusal to Supply macht, also dass sie sagt, jetzt kriegt Walmart eben nicht mehr die Gabelstapler von Plug Power. Ich glaube, dann würde es kommen, aber so dumm könnte auch die eigentlich nicht sein. Letztlich ist es eine Mischung aus vertikaler Integration, Kontrolle. Ja, im schlimmsten Fall diskriminieren sie die Konkurrenten darüber. Ich weiß nicht, ich habe viel mehr Angst, dass Amazon auf anderen Märkten, also auf dem Arbeitsmarkt zum Beispiel, so wichtig wird, dass sie da zu viel Marktmacht entwickeln und die sozusagen ihren Status als Arbeitgeber missbrauchen und ihre Verhandlungsmacht da ausnutzen. Wobei auch da haben sie ja, also auch da sind sie noch in der Konkurrenzsituation und müssen sich echt gut geben.
Ja, vielleicht gibt es irgendwann nur noch Künstler und Amazon-Mitarbeiter.
Ja, Amazon-Mitarbeiter, das überholt sich, also das ist ja braucht eine abzählbare Zahl an Jahren, bis sich das erledigt hat mit den Amazon-Mitarbeitern. Oder?
Weil dann alles mit Drohnen geliefert wird, oder warum?
Also im Warehouse, glaube ich, wirst du nicht mehr lange Menschen brauchen, das würde mich wundern. Und bei der Delivery, ich weiß, Drohnen bis an die Haustür ist, glaube ich, kompliziert, das dauert schon noch ein paar Jahre, aber irgendwann vielleicht auch, ja.
Und hast du das gelesen mit den Lieferdiensten von Amazon oder die Zulieferer, also die Pakete ausfahren, dass die jetzt in Portland protestiert haben, weil sie mehr Rechte haben wollten und mehr Geld für die Fahrer? Siehst du das problematisch, dass denen so die letzte Meile ein bisschen abbricht?
Als Aktionär oder als sozusagen Bürger oder als Mensch? Welche Meinung möchtest du? Die sind alle anders.
Alle drei. Also erstmal als Aktionär.
Als Aktionär ist es, glaube ich, unproblematisch, weil einfach der nächste, also es gibt dann einen anderen Subunternehmer, der stellt die gleichen Leute wieder an und der ist als nächstes dran und verliert. Also was Amazon macht, ist, dass sie die letzte Meile, wie du richtig gesagt hast, eigentlich outsourcen an Subunternehmer, so wie auch in Deutschland mit Amazon Flex oder wie die DHL das auch macht mit Subunternehmern. Die sind in der Regel meiner Meinung nach oder zumindest teilweise prekär beschäftigt, kommen nicht auf den Mindestlohn, wenn man die gesamte Arbeitszeit einberechnet. Habe ich eine Frage für dich. In einer, was denkst du, wie viele Pakete muss so ein Delivery Driver im Schnitt pro Tag ausliefern? Also es geht um eine erwähnte Zahl, das kann jetzt auch eine besonders hohe Zahl sein, aber was wurde da?
30 bis 40, aber er kriegt 60.
Am Tag?
Ja.
Okay, 400. Also eine 8 Stunden, 8 mal 60 Minuten sind 480, ja, ne? Ja, 480, ja. Also es wäre fast ein Paket pro Sekunde, pro Minute, Entschuldigung. Das ist das Pensum. Aber man muss dazu sagen, die Schicht ist eine 10-Stunden-Schicht, also arbeitet man mehr als 8 Stunden. Und tatsächlich brauchen sie dann aber auch 12 und mehr Stunden dafür. Aber das ist das Pensum und der Druck, unter dem die stehen. Teilweise sind es mal 200, aber alles unheimlich schwer zu schaffen natürlich. Und Amazon, also weil das jetzt ein besonders unschöner Teil des Geschäftsmodells ist, glaube ich, lagern sie das aus. Das sind zu den über 1 Million Angestellten, die Amazon hat, nochmal ungefähr 100 bis 120.000 Leute, die sozusagen nur in dem Bereich arbeiten, bei Subunternehmern. Und die ersten Subunternehmer sagen jetzt eben, das rechnet sich nicht. Also wir müssen Mindestlohn zahlen, das ist in Portland irgendwie 18 Dollar. Amazon zahlt 17,50 und wenn es aber mal keine Pakete gibt, also wenn die Utilization, die Auslastung der Flotte schlecht ist, dann geht das auf Kosten des Subunternehmers. Und das ist natürlich ein Modell, was schwer profitabel zu fahren ist. Und deswegen haben zwei gesagt, so, wir machen jetzt lieber einen Laden zu. Also egal was passiert, selbst zumachen ist besser als so weiterarbeiten. Das ist problematisch auf jeden Fall für die Angestellten. Das ist für Amazon, glaube ich, nicht problematisch, weil, wie gesagt, da kommt irgendjemand anders, der das als Chance sieht wahrscheinlich. Und auch Arbeitnehmer kriegen tendenziell mehr Rechte, weil die Konkurrenz so groß ist, glaube ich. Das heißt, denen würde es etwas besser gehen. Also sie kriegen mehr Verhandlungsmacht. Vielleicht kommen sie irgendwann auf einen Mindestlohn von 20. Das könnte ich mir vorstellen. Aber es ist ein unfaires System, muss man sagen. Dieses Auslagern von Delivery Services an Subunternehmer endet immer damit, dass letztlich der effektive Mindestlohn umgangen wird. Oder sagen, dass der effektive Mindestlohn unter dem tatsächlich oder dem vorgeschriebenen Mindestlohn landet, weil sozusagen Freizeit geopfert wird, um überhaupt das Pensum zu schaffen. Das ist meiner Meinung nach immer falsch und nicht zu befürworten.
Ja, und es ist nicht nur bei Amazon, es ist eigentlich doch überall, also jeder, der uns Pakete bringt, mehr oder minder so, außer er ist festangestellt oder sie ist festangestellt.
Ja, ich weiß nicht, wie es bei FedEx oder UPS ist, ehrlich gesagt, aber ja, bei der DHL ist es teilweise so, wie du sagst. Also ich habe zum Beispiel einen Subunternehmer, der heißt, ist egal wie der heißt, aber es ist ein gelbes Auto, aber steht nicht DHL drauf, sondern eine andere Marke. Bei Amazon ist es diese Flex-Subunternehmer, genau.
Kannst du mich davon bewahren, Geld in den Biotech-Spec von Chemath zu setzen?
Ja, genau. Wir dachten eigentlich, der Spec-Boom ist vorbei, aber der Lord of the Specs, Chamath Palihapitiya von Social Capital, hat vier neue Specs aufgelegt, und zwar unter dem Vehikelnamen, wie heißen die? Social Capital Savretta. Das ist zusammen mit einem anderen Hedgefundmanager, Aaron Cohen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, vielleicht ist es einfach die folgerichtige Fortsetzung der Blase. Wir haben ja letztes Mal, habe ich, glaube ich, vermutet oder gesagt, dass Late-Stage-Bubble hat oft so eine, ja, so einen Biotech-Fokus. Und ich meine, das ist natürlich toll. Also da hast du dann halt überhaupt keine oder ganz wenig Umsätze in der Regel. Das heißt, du verkaufst letztlich ein Lotterieticket, wo du 20% des Gewinns bekommst. Du musst, welche Zahlen kannst du zeigen bei einem Biotech-Unternehmen? Und da geht es ja bestimmt um Forschende, sehr junge, würde ich vermuten. Es gibt natürlich auch Biotech-Unternehmen, die schon Umsätze haben, aber die meisten eben nicht. Das heißt, letztlich kaufst du ein Lotterieticket, das vielleicht 1 zu 10, 1 zu 5 im besten Fall, dass eine der Drugs oder der Medikamente erfolgreich wird oder der Immuntherapien oder DNA-Therapien, was auch immer das sein kann. Er sieht das als große Chance. Das ist ein Riesenproblem, dass nur professionelle Investoren Zugang dazu bekommen. Deswegen soll man das liberalisieren. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum das hauptsächlich professionelle Investoren machen, weil der Privatanleger es eigentlich nicht einschätzen kann, das Risiko. Also es ist so wie Venture Capital, ein absolutes Hit-Business. Wie gesagt, nur jedes 10., manchmal jedes 20. ist erfolgreich, dann winken extrem große Renditen, aber wie gesagt, so ist es bei der Lotterie auch. Und der Spec kriegt halt im besten Fall so oder so seine 20% oder der Sponsor oder 20% von den 20%, also irgendwie 4% oder 5%. Und wenn es gut läuft, dann kriegt er halt noch mehr. Von daher ist für den Spec-Owner relativ risikofrei. Achso, und die werden exklusiv der IPO wird über SoFi gemacht, also sein anderes gespecktes Business, das ist Social Finance. Die Kunden von SoFi bekommen exklusiv Zugang zu irgendwie 5% der Anteile und dürfen sich als Erster einkaufen. So kann man das dann wieder als Demokratisierung verkaufen. Ob das so schlau ist, da bin ich mir nicht so sicher. Also das sind vier Specs. Mein Gefühl ist, ich habe nicht viel Erfahrung mit Biotech, aber mein Gefühl ist, dass man unter 10 Titel ist es komplettes Harakiri, das zu machen. Oder man muss ansonsten sehr gut diversifiziert sein, wenn man irgendwie 90% in ETFs hat und man hat jetzt irgendeine Pilzbude, wo man besonders dran glaubt, dann soll man die halt kaufen. Aber ansonsten ist glaube ich schon eigentlich ein Feature, dass das nicht für Privatanleger zur Verfügung steht, sondern dass die meisten Biotechs in den ersten zwei Phasen private sind. In USA kommen die tendenziell ein bisschen früher an die Börse als in Europa. Hier bleiben die ganz lange private, also in privater Hand und machen noch kein IPO. An der Nasdaq machen die in der Regel, sobald diese Phase 2 Studien kommen, kann man die schon ganz gut an die Börse bringen. Ob das jetzt so schlau ist, da wäre ich eher kritisch. Was übrigens auch gespeckt werden soll, ist Nextdoor. Kennst du es ja?
Ja, dieses soziale Netzwerk für Nachbarn in Amerika.
Genau, das, was in Deutschland nebenan.de gebaut hat, soll für mit einer 4,3 Milliarden Bewertung gespeckt werden von Kossler Ventures, Vinod Kossler, Milliardär, uralte VC-Legende im Valley.
Das ist ein bisschen mehr als das, was Burda dafür bezahlt hat in Deutschland.
Das weiß ich nicht und wenn, kann ich auch nichts dazu sagen, wie du weißt. Die haben durch Covid 50% Wachstum gehabt. Das kann ich zumindest bestätigen, dass das auch hier, glaube ich, viel Rückenwind gegeben hat, dem Modell in Deutschland. Im Pipe wird Casey Woods Ark sein, Dragoneer, T. Rowe Price. Ich glaube, Dragoneer ist auch so ein Tiger Cup. Vorher investiert haben Tiger, also Tiger Global Management, Benchmark, Kleiner Perkins, Coffield Bias, Redpoint. Fragt man sich so ein bisschen, haben die lange versucht, eigentlich ein richtiges IPO zu machen und es nicht geschafft? Und jetzt flauen die Zahlen ab? Oder wollten sie eigentlich, haben sie gedacht, sie wachsen noch und bleiben ganz private? Ich würde gerne die Zahlen oder das Pitch-Deck sehen, um einzuschätzen, ob das jetzt schlau ist. Ich finde es vom Timing her und von der Option her, die sie wählen, eigentlich eher unglücklich. Aber
warum unglücklich? Weil Corona vorbei ist?
Ja, weil du dich ja jetzt schon fragst, also wenn es so geil ist, warum machen sie kein richtiges IPO? Wenn das nicht so geil ist, warum haben sie nicht, das ist bestimmt, also mit 4,3 Milliarden ist das die perfekte Spec-Company. Also wenn das, da müssen eigentlich alle Schlange gestanden haben und entweder haben sie ganz viel Nein gesagt am Anfang und ich meine, Vinod Kossler ist ein großartiger Name, also das ist bestimmt schon guter. Frag mich, warum es so lange gedauert hat. Entweder haben sie sehr lange rumverhandelt oder waren sich nicht sicher. Ich habe irgendwelche Fragezeichen da.
Ja. Ja, ich habe mich gefragt, warum die es nie geschafft haben, richtig nach Deutschland zu kommen oder nach Europa.
Die haben es versucht. Die haben es versucht, glaube ich. Ich glaube, sie waren auf jeden Fall in UK und Niederlanden, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube auch in Deutschland schon, wenn ich mich nicht irre. Hat aber nicht so gut funktioniert, glaube ich. Ist auch super schwer, weil also das ist, glaube ich, ein Winner-Takes-It-All-Business. Also niemand braucht zwei Nachbarschaftsnetzwerke. Das ist ja überhaupt nicht sinnvoll. Das
macht. Und läuft bei denen in Amerika nicht auch viel so über, was wir über Kleinanzeigen haben?
So ein Marktplatz da drauf, das kann sein, ja. Genau, das kannst du auf Craigslist machen oder eben da. Hast du am 4. Juli übrigens Mark Zuckerberg gesehen, sein 4. Juli-Geschenk an uns alle?
Er ist so auf so einem elektrischen Surfboard gefahren mit der amerikanischen Fahne.
Was hat das in dir bewirkt? Was macht das mit dir?
Ich glaube, dass er jetzt als Präsident antreten möchte.
Oh Gott bewahre. Nein, aber der ist ja unmöglich Präsident. Der ist ja so asympathisch. Der kriegt ja nicht.
Also. Aber wieso? Die Wahlen werden doch sowieso immer auf Facebook gewonnen. Das wäre doch einfach für ihn.
Das ist sein eigener Kingmaker. Sind wir jetzt beim Thema? Ich habe überlegt, statt also andere Podcasts machen ja so werbefreie Podcasts. Wir können ja einen politikfreien Podcast, also man zahlt dann 50 Euro im Monat und dafür wird er politikfrei. Das können sich die FDP wieder wohl leisten. Und das entscheidet dann einfach der Markt, ob man Politik hören muss oder nicht. Was hältst du davon? Also wir machen nicht die werbefreie Variante bei Apple, sondern die politikfreie dann.
Ja, meinst du, die Leute, die uns auf Twitter blocken, hören dann die werbefreie, politikfreie Version?
Vielleicht für die geistige Gesundheit. Apropos Politik. Wir haben schon mal über Didi Chuxing, das Uber von China, geredet.
Ja, mega krass. Ja, was würdest du als CEO machen, wenn deine App auf einmal einfach nicht mehr im App Store erscheint?
Ja, shit bricks, sagt man im Englischen, glaube ich. Kotzen.
Was ist seitdem mit der Aktie passiert?
Die haben so irgendwie 20% eingebüßt oder so über Nacht. Also die hatten ja einen sehr erfolgreichen IPO gemacht. Waren hohe zweistellige Milliarden wert und haben da aber sehr schnell zwischenzeitlich, glaube ich, am Höhepunkt war das höchste, was ich gesehen habe, irgendwie 27% oder so. Und ich glaube, am Ende sind sie dann 20% im Minus oder so gelandet. Ordentlich Geld verbrannt.
Was passiert ist, die haben in Amerika ein IPO gemacht. Und dann haben sie in China Probleme bekommen, dass sie irgendwie mit Datenprivacy irgendwie nicht alles richtig machen würden. Und daraufhin sind sie aus dem chinesischen App Store oder aus den App Stores in China rausgenommen worden.
Ich glaube, man hatte Angst, dass chinesische Daten in amerikanische Hände geraten durch die Investorenbasis oder Regulierung. Und das will man ja genau andersrum.
Moment, aber ich kann doch als, kriege ich als Shareholder jetzt irgendwie einen Datenexport oder was?
Nee, aber je nachdem wie die Mehrheitsstruktur, ich weiß nicht, was man konkreter befürchtet hat, aber das ist eigentlich einfach was, was irgendwie nicht. Und ihm wurde anscheinend, also das hat, glaube ich, auch das Wall Street Journal herausgefunden, ihm wurde von der Regierung nahegelegt, dass diesen IPO zu verschieben. Und dann haben sie gesagt, nee, wir machen das mal trotzdem. Und das ist jetzt die Antwort darauf. Ich glaube, also und die China sagt halt, es ist ein, sozusagen ein Belang der nationalen Sicherheit, um den es geht. Deswegen muss man da so beherzt einschreiten. Und es ist aber wieder einfach eine Kopierung oder, wie soll man sagen, eine Beschneidung von einem zu erfolgreichen chinesischen Megakonzern, der zu erfolgreich geworden ist. Und ich glaube, die wie heißt die, CCCP, Kommunistische Partei, sieht mehr und mehr diese Riesenkonzerne auch als Bedrohung. Also die übernehmen ja fast hoheitliche Aufgaben. Ne? Also die haben ihre eigenen Währungen, machen irgendwie Lending, also Banking für die Leute, in dem Fall Transport. Und natürlich, das sind ja fast alles auch Super-Apps, also da ist viel mehr drin. Die Beschaffung einfachster Einkäufe und Lebensmittel. Jetzt stell dir mal vor, da würden sich vier Leute zusammentun und sagen, wir sind eigentlich die Infrastruktur, das Ökosystem. Wozu brauchen wir die Partei noch? Ich glaube, das ist, also die Partei lässt die gerne in so eine marktwirtschaftliche Konkurrenz treten und unheimlich schnell, unheimlich unreguliert wachsen. Und dadurch werden sie so groß, so erfolgreich. Aber dann werden sie halt irgendwann zu groß und zu mächtig. Und dann gibt es immer irgendwie sofort einen auf die Finger. Oder du wirst irgendwie, die werden die Knie unterhalb der Knie einmal abgeschnitten, damit du nicht mehr schnell genug laufen kannst. Und das wieder das ist die alte Erinnerung an, dass die Multiples in China nicht ohne Grund deutlich unter den westlichen Multiples liegen, weil also ein Alibaba, ein Tencent ist ja viel, viel günstiger vom Umsatz- oder Gewinn-Multiple her, also sogar auf dem Gewinn-Multiple oft relativ preisgünstig. Und das ist halt, weil du letztlich der Willkür einer kommunistischen Planwirtschaft unterliegst. Und ich meine, das ist aber eine sehr erfolgreiche Planwirtschaft, muss man sagen. Es wundert bestimmt keiner, dass ich jetzt hier für Planwirtschaft argumentiere. Nein, aber die Kombination aus kurzfristiger Marktwirtschaft oder kurz- und mittelfristiger Marktwirtschaft, nämlich maximale Konkurrenz, Innovation im IT-Sektor und trotzdem aber dieser langfristig vorgegebene Plan, das hat bisher in China ja sagen rein wirtschaftlich extrem gut funktioniert, um aufzuholen und in die alte Stellung zurückzukommen. Von Menschenrechtsgesichtspunkten natürlich alles fürchterlich. Und ich halte das auch für kein echtes Unternehmertum, weil du nämlich da auch wieder useful idiot bist und nur die Agenda einer anderen, nämlich der Partei, verfolgst mit deinem Unternehmertum. Und ob du deine Milliarden dann irgendwann nochmal raus aus dem Land bekommst oder genießen kannst oder was Langfristiges aufbauen, das erscheint eben fraglich vor dem Hintergrund oder vor den News. Und das hat ja viele andere auch getroffen, ne? ByteDance zum Beispiel.
Apple müsste jetzt eigentlich ihre Didi-Anteile noch verkaufen, wenn da irgendwelche Privacy-Concerns sind.
Hat Apple Anteile an Didi?
Ja, 5% oder so. Ja. Und Uber auch. Also
Uber hat getauscht, hat sein Geschäft in China aufgegeben und dafür Didi-Anteile genommen. Genau. Wieso würden die es aufgeben? Pff, ein Scheiß.
Privacy.
Das juckt die ja nicht. Die Frage ist, ob sozusagen dieser Konflikt weiter eskaliert und es wird viel darüber geredet, ob Unternehmen sich nicht langsam Alternativen zu China aufbauen müssen. Okay. China sagt weiterhin, dass sie spitz wie Nachbars Lumpi auf Taiwan sind und dass eine Frage der Zeit ist, bis sie sich das einverleiben. Das wird relativ sicher zu Sanktionen führen. Andererseits können wir sie halt nicht sanktionieren, weil unsere ganze ein Teil unseres Währungssystems und deren unsere Supply Chain hängt da dran. Das heißt, wir können die gar nicht effektiv bestrafen. Also klar, wir können die ausbluten lassen, einfach die Waren nicht kaufen, dann geht es denen schon schlechter. Aber im Zweifel hält sowas immer der Kommunist länger aus, weil der mit der Wut seiner Bevölkerung weniger zu kämpfen hat als wir. Das wird noch kompliziert. Und die Frage ist, ob Unternehmen wie Apple, ob die nicht zu viel China-Risiko in der Supply Chain haben eigentlich. Weil alles, was bei Apple kauft, ist ja dort gebaut. Und alles, was du bei jedem anderen Konzern kaufst, auch. Also was ist schon noch nicht, also außer Kleidung ist alles in China gemacht. Oder die allermeisten Wäre gut für Vietnam übrigens und die südostasiatischen Staaten wäre super gut. Da gibt so da bauen die Koreaner teilweise. Ich glaube, Samsung ist der größte Wirtschaftsmotor in Vietnam zum Beispiel. Für die Länder wäre es extrem gut. Deswegen, da müsste man ETF für diese Vietnam, Thailand, Laos, Kambodscha und so weiter kaufen. Das wäre eigentlich ganz spannend. Müsste man nicht, aber das wäre ein Gedanke. Das sind Länder, die haben sehr hohes Wirtschaftswachstum, die Länder. Sehr junge Bevölkerung, sehr gut ausgebildete. Die alte wurde damals von den Kommunisten gekeult, aber die junge ist sehr ehrgeizig, sehr gut ausgebildet. Könnte man machen. Aber die sind halt auch nah an China dran. Du weißt ja nicht, wo das alles aufhört. Und haben einen sehr hohen chinesischen Einfluss. Da ist so 10-15% der Bevölkerung, teilweise mehr chinesisch. Alles nicht so einfach.
Ja, ich hätte ja gedacht, dass die erste Transaktion, die wir von Didi sehen, ist, dass die hier MyTaxi übernehmen.
Die kommen doch selber her. Die expandieren noch nach Deutschland. Meinst du, die brauchen MyTaxi?
Ja, also why not?
Also ja. Free Now meinst du, ne?
Das ist, also heißt das nicht unter der Hand immer noch MyTaxi?
Aber der deutsche Staat verkauft, also nicht der Staat, aber der Staat genehmigt das, wem gehört das? Daimler VW, ja, ne? Nee, wem gehört
Daimler BMW.
Daimler BMW, so. Da setzen sich dann wir Leute ein, dass unsere gute deutsche Technologie nicht von Chinesen gekauft werden kann. Und die Chinesen lachen sich schief und sagen, wir wollen nur die Taxifahrer. Lasst uns mit eurer Technologie in Ruhe. Sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn, dann werden die mit dem krassen Dumping-Angebot in den Markt gehen und sagen, wir verzichten mal 5 Jahre auf unseren gesamten unsere ganze Take-Rate oder so. Weiß nicht, 5 Jahre ist ein bisschen lang. Aber da, seit der Ankündigung hat man nicht viel gehört, ne? War das nur so ein IPO-Play, dass sie gesagt haben, wir machen hier Westeuropa jetzt? Weil eigentlich ist auch nicht viel passiert. Also in Berlin gibt es, glaube ich, noch kein Didi. Hast du das irgendwo gesehen?
Nee, ich habe noch nicht so. Ich sehe jetzt erst, dass wieder mehr und mehr Taxis auf der Straße sind. Aber so richtig was habe ich nicht gesehen. Aber warte mal, haben wir nicht... Ich weiß nicht, ob wir irgendeine Personalie gesehen haben, die zu Didi gegangen ist. Kann das nicht sein, dass irgendjemand, dass sie in London da Leute schon geheiert haben?
Ich nicht. Das ist eher dein Umfeld, soweit ich weiß.
Wahrscheinlich eine der älteren Folgen. Sonst, um China abzuschließen, ByteDance verkauft jetzt Algorithmus, AI-Effekte, Übersetzungsfeatures und Datenanalyse einfach weiter. Also falls irgendjemand jetzt ein paar Teile von TikTok ganz spannend finden würde, könnte man diese Services kaufen.
Wie findest du das?
Der ist interessant. Ich weiß, also... Ich hätte gedacht, dass TikTok so wächst, dass man nichts anderes machen muss. Wenn du es mit Zoom vergleichst, kann ich es verstehen, dass du halt sagst, okay, du hast Zoom, durch Corona bist du groß geworden und dann machst du das SDK, die Apps und alles und baust halt das Ökosystem daraus. Aber du hast ja diese Welle des Wachstums, hast du ja schon mitgenommen. Und bei TikTok hätte ich einfach gedacht, die versuchen einfach alles weiter wegzudrücken und sich da 100% drauf zu konzentrieren.
Ja, und ich verstehe nicht, warum du der Konkurrenz dann die Schaufeln verkaufen willst. Also so viel Geld kannst du mit dem Algorithmus, glaube ich, nicht einnehmen. Da kriegst du irgendwie Lizenzgebühren, vielleicht so volumenabhängige, also consumption-based Fees.
Oder du kriegst mehr Daten.
Genau, und das ist sehr gut, perfekt eigentlich. Ich hätte auch gefragt, warum hält sich hier überhaupt so zum Hotel? Das heißt, du hättest auch alles. Wir haben übrigens diskutiert, ob entweder Glöckler früher ins Bett kannst, wenn ich noch spät, also mein, sagen, dass ich den Umstieg noch geschafft habe, ist nicht ganz klar gewesen die ganze Zeit. Wir haben überlegt, ob einer von uns alleine aufnehmen muss oder ob wir Holger aus dem Urlaub holen. Aber das war nicht. Wir haben es jetzt auch so geschafft.
Holger hätte auf jeden Fall das Kabel des Mikrofons gehabt. Die Soundqualität wäre auf jeden Fall besser gewesen.
Na, nicht gemäß des letzten Podcasts.
Ja, das war nur der Gast.
Achso. Übrigens, sagen wir nicht. Wo waren wir? Achso, genau. Also das ist nämlich das Einzige, vollkommen richtig, warum das dann sinnvoll erscheinen könnte, ist, dass es nicht um das Geld geht, sondern die Daten. Und dann trainierst du den Algorithmus halt noch viel, viel mehr Zwecke und du kannst auch sehen, wo er besonders gut funktioniert und damit baust du dann dein nächstes Geschäft. Aber das wäre schon so infam schlau, dass man sagen muss, wer dann diese Technologie, also wenn die nicht on-premise ist auf deinem eigenen Server, sondern irgendwas nach China zu ByteDance funkt, dann müsste ja mit einem Klammerbeutel gepudert sein, das zu benutzen.
Wenn das Produkt gut ist? wenn du damit schneller bist, wenn du damit die Series A gewinnst, weil du so ein super Produkt hast, was du so schnell zusammengebaut hast.
Ja, es spart dir natürlich Zeit und du hast Verfügbarkeit und Distribution. Ja. Apropos Distribution, die letzte Folge ist unheimlich, warum ist die immer auf Spotify? Also wir hatten das erste Mal in unserer Geschichte Probleme mit dem Feed, dass die Folge erfolgreich hochgeladen wurde bei Spotify und immer wieder verschwunden ist. Und selbst, und das habe ich noch nie erlebt, also dass die mal abbricht zwischendurch, das ist ja nicht so selten, aber dass dann die downgeloadeten Episoden auf einmal vom Handy verschwinden, das ist ja komisch.
Ja, also ich schreibe mit Spotify noch hin und her, es wird noch gecheckt, woran es liegt. Ich wurde jetzt gefragt, ob ich bestätigen kann, dass wir keine Änderungen vorgenommen hätten.
Nee, haben wir nicht.
Und wir haben es wie immer samstags morgens hochgeladen und du hast dann irgendwann gemerkt, dass es nicht mehr da ist und dann war es wieder da und dann war es wieder weg und dann war es wieder da.
Und die andere Anormalität ist, dass neuerdings Bonn unsere größte Stadt ist beim Publikum. Jeder 10. Doppelgängerhörer, hallo und an unsere neuen Bonner Hörer, wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Jeder 10. Hörer kommt jetzt aus Bonn auf einmal, das ist auch neu. Mal sehen, ob sich das, also das kann eventuell, es kann auch, also die verschiedenen Begründungen sind, der Hightech-Gründerfonds lässt alle Mitarbeiter zwangsweise inzwischen, die Telekom, die Deutsche Post. Oder es werden irgendwelche Mobile-IPs über Bonn geroutet von der Telekom. Das kann natürlich auch sein, dass sie falsch ausgewiesen werden. Aber das, dann müsste jeder Podcast das eigentlich so sehen. Und das erklärt auch nicht den Anstieg, weil dann wäre es ja immer falsch gewesen. Also der Trend hätte sich da nicht verändert. Das ist alles.
Wann hat die Telekom announced, dass wieder alle ins Büro sollen?
Meinst du, die fangen alle an uns zu commuten und hören sofort?
Ja, wirklich?
Das ist auch ein bisschen zu. Ja, wir versuchen das mal rauszufinden. Also für Spotify muss ja auch ein Interesse haben, da rauszufinden, ob das ein Bug war, ein technisches Problem, ob da jemand missbräuchlich mit dem Melden-Button umgegangen ist. Wobei.
Wo ist denn der Melden-Button dort?
Ja, es gibt einen. Also es gibt, glaube ich, einen Melden-Button und du kannst wahrscheinlich DMCA, also Digital Millennium Copyright Act, also eine Urheberrechtsverletzung anmelden. Das wäre natürlich, das können übereifrige Fans sein, was auch immer, aber bis jetzt ist das alles noch sehr unklar und die Unschuldsvermutung gilt. Sollte sich rausstellen, dass da einen Zusammenhang gibt, dann.
Es könnte natürlich auch bei unserem Hoster liegen.
Dass die gedownloadeten Episoden auf dem Handy verschwinden, das würde mich sehr überraschen.
Naja, wir werden es herausfinden. Oder auch nicht. Aber es konnte ja jeder hören und wenn nicht, kann man es auch auf anderen Playern setzen.
Hätte noch immer Jojo Jange, wie man das sagt, ne?
Was ich viel krasser finde, ist, was Apple für Probleme aktuell mit der Podcast-App hat. Also aber da die sind merkt ja jeder Podcast. Ja, die sind selbst gebaut. Da merkt jeder, dass also jeder Podcaster merkt aktuell, dass die Zahlen auf Apple Podcasts weniger werden. Und das Handy wird warm. Also wenn ich jetzt einen Podcast über Apple Podcasts höre, leidet die Batterie ungemein. So, dass das Handy so warm wird, als ob es am Ladestecker ist. Und das ist schon crazy. Also da muss es bestimmt bald ein Update geben. Sonst, Sascha hat auf Discord gefragt, ob du, lieber Pip, auf Twitter gegen Thelen, Koffler und Co. als purer Unterstützer der Grünen hämmerst oder ob es sich auch um Reichweite und Talkshow-Teilnahme handelt.
Oh Gott, ganz sicher nicht. Also beides nicht, beides klares Nein. Wo fangen wir denn an? Also ich habe nicht das Bedürfnis, in irgendeine Talkshow zu geben, weil es gar kein Thema gibt, was mir jetzt so wichtig wäre. Und auch nicht, ich bin auch nicht irgendwie, also ich habe eine gewisse, ja, nicht mal eine Sympathie eigentlich. Ich halte im Moment die Grünen für das kleinste Übel. Sollten eigentlich keine Wahlkampfreden für die Grünen sein, sondern ich kritisiere eigentlich nur das Verhalten der Person. Also Georg Kofler ist der CEO und Chairman laut eigenem Profil der Social Chain Group. Der hat hat auf Twitter seine Follower aufgefordert, mal das grüne Parteiprogramm zu lesen. Das wäre unternehmermarktfeindlich und so weiter. Das sollte man sich dreimal überlegen, hat er sinngemäß gesagt. Daraufhin hat, also die Woche war ja für Aktien nicht schlecht, wie ich gerade gesagt habe, aber die Social Chain Group hat satte 8% bis heute, also innerhalb von 2 Tagen verloren. Sekunde, muss ich mal kurz gucken, damit ich nichts Falsches sage. Man muss auch sagen, wenn du dich als Boomer auf Also ich meine, das habe ich eh nie verstanden, warum jemand im Vorrentenalter, also er ist ein Medienexperte ohne Zweifel, aber dass der so ein Social Commerce Business da.
Also was ist Social Chain? Das ist ein Zusammenschluss von Firmen, also der hat, Social Chain hat Beteiligung an verschiedenen Direct-to-Consumer-Marken, die hauptsächlich
und so
über
Konferenzen und Communities. Ich würde gerne ein Zitat wiedergeben, aber ich befürchte, das geht ja. Mein sehr, sehr befreundeter Experte aus dem E-Commerce hat gesagt, okay, das ist ein Aggregat von, sagen wir, ambivalent wertvollen Unternehmen, vorsichtig gesagt. Kann man sich jetzt überdenken, was das heißt. Also es besteht aus verschiedenen Firmen aus dem Bereich Möbel, hauptsächlich Direct-to-Consumer, viele Communities, teilweise Events und Konferenzen. So, jetzt gucke ich mal, Wochensicht, minus 7,58%. War am Anfang der Woche bei 33, ist jetzt knapp über 30 noch.
Und du meinst, das liegt daran, dass er jetzt der FDP spendet und gegen die Grünen
Die 750k an die FDP hat er früher schon gespendet, also es war vor langer Zeit. Also als Reaktion auf die grünen Spende von 1 Million. Dieser Tweet, ich weiß halt nicht, ob du, also ich meine, was erwartest du, wenn du dich als Boomer auf Twitter äußerst, da kannst du auch deinen Pimmel ins Hornissennest hauen und erwarten, dass was Gutes bei rauskommt. Mich überrascht.
Du musst echt was essen. Hast du was getrunken im Podcast?
Wir haben noch 10 Minuten. Ich hatte vielleicht ein kleines Glas Riesling im Bordbistro. Genau, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber ich kenne keinen besseren Grund. Und ich weiß es nicht, ob das so gut ist. Es gab ja mal so ein, also wen das interessiert, bei OMR gab es einen Podcast, wo eine knappe Stunde der zukünftige IPO beworben wurde, den die Social Chain Group noch machen will. Also die ist schon public, aber möchte noch so eine Art Richtchen-IPO machen und den Free Float erhöhen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also die im Umlauf befindlichen Aktien. Im Moment ist die Aktie zu eng. Also Also sie hat einen geringen Free Float und das schreckt gewisse Investoren ab, weil die eine gewisse Liquidität brauchen und deswegen will man sozusagen nochmal für mehr Liquidität sorgen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ob das jetzt, also das Traurige ist, da befinden sich ja Marken drin, so wie Vital zum Beispiel, die so für die Takeaway-Industrie so wiederverwendbare Verpackung machen. Die sind ja von Vision und Mission eigentlich alle sehr grün. Und wenn dann der Chairman sich so einlässt, dann kann das, ich weiß nicht, ob das gut sein kann für die Firma als Ganzes, aber wie auch immer. So, und zu der anderen Frage, also es geht weniger, also wogegen ich mich richte, sind also im Fall Thelen diese Falschbehauptung meiner Meinung nach über den grünen Wähler oder dieses bewusste in eine falsche Ecke rücken. Und das andere ist so ein bisschen die Hybris. Also Beispiel, er hat im Stern Sebastian Vettel angegriffen, weil der sich als grünen Wähler geoutet hat. Damit verdient er offenbar den gesamten Argwohn und Niedertracht von Frank Thelen, wurde als lächerlich bezeichnet, weil er eben auch Formel 1 fährt, einen Privatjet hat und was war es noch? In der Schweiz lebt und die Steuern zahlt in Deutschland, deswegen soll er sich doch eh raushalten. Und gleichzeitig tritt Frank Thelen mit seiner Frau Nathalie auf dem Green Award Event von Nico Rosberg auf und macht da schöne Fotos auf einer, Zitat, Bild-Zeitung, Party für die Nachhaltigkeit. Und ich glaube, Nico Rosberg fährt nicht mit dem Fahrrad durch Monaco und auch nicht ÖPNV. Also und nach meinem Verständnis war der auch Formel-1-Fahrer zuvor. Und ich verstehe da nicht den Unterschied und deswegen wirkt das für mich wie Doppelmoral oder Hybris. Fairerweise muss man sagen, dass Nico Rosberg schon geboren ist in Monaco als Kind. Der hat die Steuervermeidung mit der Muttermilch bekommen als Kind eines Finnen und einer Deutschen, glaube ich, wenn ich mich irre. Ich verstehe den Unterschied da nicht. Also warum das eine schlecht ist, das andere gut, entsteht sehr stark der Eindruck, weil man sich als Unterstützer der Grünen geoutet hat, wird man da als lächerlich bezeichnet. Und das andere ist, und das, was mich am meisten nervt, also ich habe persönlich überhaupt kein Problem mit Frank Thelen. Mir macht es überhaupt keinen Spaß, mich mit zumindest solchen Leuten irgendwie anzulegen. Also ich führe schon gerne Debatten ab und an, aber das zähle ich eigentlich nicht als das. Was ich traurig finde, ist, was selbst Frank Thelen wissen muss, ist, dass er als Repräsentant, das hat er sich lange Zeit sehr fleißig, sehr erfolgreich vollkommen neidlos, hat er unheimlich erfolgreich geschafft, dass er als Repräsentant der Startup-Szene gesehen wird. Und diesen Ruf nutzt er meiner Meinung nach jetzt ungerechtfertigt aus, indem er bewusst zusammen mit 9 anderen Spendern versucht, den Eindruck zu erwecken, dass die gesamte Startup-Szene sehr liberal, also FDP-liberal ist. Und es ist einfach falsch. Das gilt für die allergrößte Mehrheit der Startup-Szene und auch der Gründer einfach nicht. Sondern die sind anscheinend mehrheitlich, sozusagen nach allen Umfragen, die irgendwie verfügbar sind, sind die mehrheitlich grün, haben manche eine Tendenz für schwarz, manche auch für gelb. Aber zur Bild-Zeitung zu gehen und bewusst den Eindruck zu erwecken. Und ich hatte ja den Schatzmeister der FDP und Christian Lindner und Frank Thelen versucht zu fragen, wer genau dann jetzt gespendet hat, weil immer wieder je nach Kontext oder wie es gerade gefällig ist, entweder von geredet wird, dass Startups die FDP unterstützen oder wenn Frank Thelen sich in die Opferrolle drängen will, sagt er wieder, es ist eine Privatpersonenspende und er müsse das tun, weil die oder er müsse das beinahe tun, weil die Grünen so viel Privatspenden haben, dass es unfair wäre, Zitat, aus dem Instagram-Video der FDP nicht zu spenden. Und an anderer Stelle, genau dieser Schatzmeister, der diese Frage nicht beantworten wollte, twittert heute, oder er hat auf LinkedIn gesagt, Sekunde, nichts Falsches vorlesen. Sekunde, ich würde es gern kurz vorlesen. Harald Christ, der nach meinem Verständnis Schatzmeister der FDP, sagt, dass insbesondere Startups die FDP Freien Demokraten im Wahlkampf unterstützen, ist ein toller Motivationsschub und zeigt auch, wir sind die Partei für Innovation und Gründergeist. So. Und verlinkt dabei wieder diesen unsäglichen Bildartikel, der überschrieben ist, der Meta-Titel, also der Clickbait, Social und Meta-Titel, ist Startups spenden 500.000 Euro, Geldregen für die FDP. Und das ist nach meinem Verständnis und bestem Wissen und Gewissen eine falsche Tatsachenbehauptung, weil alle Beteiligten immer wieder wiederholen, dass sie sich dabei um Privatspenden halten, außer die FDP und die Bild-Zeitung, die immer wieder versuchen, nach meiner Meinung nach in einer Kampagnenlogik den Eindruck zu erwecken, dass die gesamte Startup-Szene hinter der FDP steht. Und solange sich 10 Leute dafür hergeben, genau diesen Eindruck zu erwecken und ihren hart erarbeiteten Ruf als Startup-Repräsentanten dafür verkaufen und damit meiner Meinung nach auch die Gründerszene mitverkaufen, fühle ich mich genötigt, dem zu widersprechen, weil es einfach falsch ist. Weil die allermeisten Gründer, die ich kenne, die meisten Umfragen dafür sprechen, dass die Startup-Szene Sympathien für viele verschiedene Parteien hat und die überwiegende Mehrheit davon oder der größte Anteil Sympathien für Grüne hegt und dass das eine Missrepräsentation ist. Und ich finde, es ist wichtig, dass dem widersprochen wird. Und das ist das einzige Problem. Darüber hinaus habe ich kein Problem mit Frank Thelen. Ich kenne den nicht. Natürlich kenne ich ihn auch vom Sehen, aber habe ihn nicht persönlich kennengelernt. Ich maße mir auch kein Urteil über ihn persönlich an. Aber ich finde, dass er da falsch agiert und entweder bewusst oder furchtbar naiv. Einer von den 10 oder ein paar von den 10 machen es mit Sicherheit bewusst. Es sind 10 verschiedene Leute. Inzwischen ist auch relativ, also es gibt, die Mehrheit von denen ist schon uns bekannt, aber es gibt überhaupt keinen Grund, die jetzt irgendwie zu outen oder so. Die haben ja bewusst dafür gesorgt, dass das erst in 2 Jahren, also das musst du nochmal richtig stellen vielleicht. Wir haben, also die, mit der Transparenz ist das so, dass wenn man mehr als 50.000, also 50.001 Cent zum Beispiel spendet, dann ist das sofort anzeigepflichtig beim Bundestagspräsidenten und wird sofort öffentlich, wie wir gesagt haben letztes Mal. Es wird auch bei 50.000 ohne den 1 Cent nach 2 Jahren oder in der Regel zwischen 1 und 2 Jahren im Rechenschaftsbericht der Parteien erwähnt. Das heißt, wenn man noch 700 Tage schläft, dann können wir alle erfahren, wer das war. Wir müssen ihn nicht outen, wir haben ja ist bewusst so gewählt, nehme ich an. Es tut auch nichts zur Sache. Wichtig ist, meiner Meinung nach, dass diese Menschen nicht stellvertretend für die Startup sprechen. Und der Eindruck wird aber von der Bild-Zeitung und von der FDP immer wieder erweckt. Wenn man Worte wählt wie Startups spenden oder wenn der Schatzmeister hier vorliest, ist es eine Riesenmotivation, dass da Unterstützung aus der Startup-Szene, insbesondere von Startups, kommt. Und das finde ich falsch. Und solange das so falsch dargestellt wird, werde ich das Beste tun, um das zumindest ins richtige Licht zu rücken. Und das wäre bei jedem anderen Gründer so, das wäre bei jeder anderen Partei auch so. Ich weiß nicht, ob man das jetzt abnimmt, aber Das ist die Erklärung dafür eigentlich. Und was noch dazu kommt, ist, Frank Thelen hat jetzt auch, ist jetzt Mitbegründer, der gründet ja jetzt keine Startups mehr, sondern ist Mitbegründer der Klimaunion. Das ist sozusagen ein Klima, ich beschreibe das gut, ich weiß nicht, ob die es selber definiert haben, aber letztlich ist es ein klimaprogressiver Flügel der CDU, so habe ich es verstanden. Also das ist ja nicht despektierlich. Also Leute, die in der CDU eine hohe Awareness für Klimaprobleme haben und mehr machen wollen als die CDU, und das ist natürlich gut. Nur glaube ich, dass man sich dann von der CDU eben, also die CDU ist halt eine konservative Partei und scheint den Status quo erhalten zu wollen. Ich weiß nicht, ob man sich da wiederfinden kann, und es ist ja auch nicht so, dass jeder das Klimaproblem leugnet in der CDU, aber ich glaube nicht, dass es ja, dass es gut Innovation, Startup-Geist und die Szene an sich repräsentiert, was Frank Thelen gerade macht, und deswegen sehe ich das bedenklich, und irgendwann hört es spätestens beim Bundes, entweder wenn Frank Thelen mal einen Tag nichts Dummes macht oder wenn der Bundestagswahlkampf vorbei ist, dann hört es auch wieder auf. Oder wenn er einfach mal, oder wenn er einfach mal sagt, das war nicht schlau, das zu machen, und wir sprechen nur für uns selbst als Privatperson, und diese ganzen Unternehmen haben damit nichts zu tun. Und es gibt viele Startup-Gründer, die ganz anders denken.
Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Earnings Seasons wieder ist und du wieder ein bisschen was analysieren kannst und dieses Gossip-Zeug da von deiner Platte wegkommt.
In 3 Tagen vorbei. Samstag, also ich gefühlt hätte ich letztes Mal gesagt, da gibt es nichts mehr zu sagen zu. Aber
wenn wir in einem Raum gewesen
wären, du musst ja mit geschlossenen Augen durchs Internet gehen.
Ich hätte dir einfach, also wenn wir in einem Raum gewesen wären, ich hätte dir einfach das Handy weggenommen.
Das hilft auch nicht.
So, aber letzte Frage nochmal. Ein Foto mit Jeff Bezos. Musste man dafür so viel zahlen?
Das ist auch wieder die Hybris.
Nein, stopp.
Lass mich ausreden.
Sebastian Vettel ist ein Steuervermeider. Ja, den mag er gar nicht, weil er seine Steuern in der Schweiz zahlt. Und dann macht er Fotos im Journalistenclub mit Jeff Bezos.
Ja, warst du oben in dem Springerhaus auch mit da? Hast du auch ein Foto mit Jeff?
Ich war da nicht. Ich war schon mal im Journalistenclub. Ich war nicht in bei dieser Veranstaltung.
Aber meinst du, das Foto war so teuer?
Falls es auf der Veranstaltung war, wo ich vermute, wo es war. So.
Meinst aber du,
Jeff Bezos ist sein bester Freund, obwohl er Amazon keine Steuern zahlt, oder also Amazon zahlt seine Steuern in Deutschland, aber leistet nicht genug Beitrag zur Gesellschaft, würde ich behaupten. Das nutzt bestehende Steuerschupflöcher aus.
Gut, aber Jeff mögen wir ja auch.
Was heißt mögen? Ich habe Respekt vor dessen Leistung, so wie ich auch vor Frank Thelens Leistung Respekt habe und vor jedem Unternehmer, der was erreicht hat, und auch denen, die es nicht geschafft haben und es trotzdem versucht haben oder es immer noch versuchen. Aber ich mag nicht, dass je nach politischer Gesinnung Leute irgendwie einsortiert werden, ob sie jetzt ganz große Helden sind. So, der eine ist ein scheiß Bitcoin-Trader, weil er zu den Grünen spendet, und Elon Musk möbelt die Bilanz seiner ganzen Firma auf und ist der große Heiland und Held, der in jedem Buch von ihm zitiert wird und wahrscheinlich ein Altar in Thelenhausen steht von ihm.
Ja, aber, so. Letzte Frage. So ein Foto,
ich habe Hunger, es ist 22.01 Uhr.
So ein Foto mit Jeff, kostet das so viel wie ein Foto mit Obama?
Ich glaube in dem Fall nicht. Wenn ich das richtig deute, das ist jetzt irgendwie Mutmaßung, aber war das bei einer Preisverleihung, und da darf dann auch jeder mal mit ihm kuscheln und ein Foto machen, glaube ich.
Top. Ich freue mich auf nächste Woche, Pimp. Viel Spaß, guten Hunger.
Ich freue mich auch. Dann unaufgeregt wie immer. Es war mir Freude. Ich hoffe, die Soundqualität war okay. Sorry, dass ich das Kabel vergessen habe. Samstag wird alles besser.
Ja.
Wir haben viele tolle Hörerfragen bekommen. Wir freuen uns drauf. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, bitte schickt sie uns weiter. Wir bessern uns, gerade ich. Ich werde wieder eine bessere Version von mir selbst bald. Und reiche jedem die Hand, der sie haben möchte. Aber ja, wenn man alle blockt, dann ist das schwer, das anzunehmen.
Hey, wieso wurde ich geblockt? Das verstehe ich echt nicht.
Warum du geblockt bist, weiß ich auch nicht. Ja, das ist eine richtige Blockpartei, für die der da arbeitet. Oder Eintritt, Entschuldigung.
Gut, Pip, du musst essen. Ja. Tschüss.
Ja, mach's gut. Bis bald. Ciao, ciao.